Ein Dorf in Ostafrika. Es ist der 21. Januar 1926. Karl Jauer, ein Schuhmacher aus Berlin, sitzt an seiner Kofferschreibmaschine. Gemeinsam mit seiner Familie ist er nun schon zum dritten Mal als Missionar in Afrika. An diesem Abend schreibt er auf, was ihn hier schon länger beschäftigt. Der Mond will sich runden, da steht Afrika im Zeichen der Trommelklänge. Liegt Finsternis über der Erden, ist's abends und nachts still. Denn unheimlich ist es besonders hier, sich dann draußen aufzuhalten, der Raubtiere wegen. Wenn aber der Mond seinen hier sehr hellen Schein über die Erde fluten lässt, dann herrscht Leben in den Dörfern, dann wird getanzt zum Klang der Trommel. Von allen Seiten dringt zu mir herüber der mehr oder weniger laute, fanatische, fantasierende Ton der Trommeln. Da, ein anderer Ton. Christliche Lieder sind es. Die kleine Gemeinde hier hat sich gesammelt, wie allabendlich, zum Gesang christlicher Lieder. Wenn sie singen, hört man das Dröhnen der Trommel nicht. Aber wenn sie schweigen, klingt es herüber laut und dringend verführerisch. Es sind dies wahrhaft christliche Taten, so umgeben, den Mut zu haben, durch Gesang Zeugnis abzulegen und in der Versuchung fest zu stehen. Karl Jauers Bericht ist überliefert und eigentlich sogar noch viel länger, expliziter und gespickt mit Bezeichnungen und Beschreibungen, die wir heute als wenig respektvoll und vielleicht sogar als rassistisch wahrnehmen. Er ist Teil der neu konzipierten Ausstellung des Berliner Missionswerks. Das feiert im September 2024 200-jähriges Bestehen. Wie geht man mit 200 Jahre Missionsgeschichte um? Wie geht man mit kritischen Exponaten in der eigenen Ausstellung um? Und was haben Mission und Kolonisation miteinander zu tun? Darüber spreche ich mit dem Afrika-Referenten des Berliner Missionswerks, Martin Frank. Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stümkel. Hallo Martin.
Ja, guten Morgen Tanja.
Schön, dass du dir Zeit für Mission nimmst. Du bist Afrika-Referent beim Berliner Missionswerk. Das feiert in 2024 sein 200-jähriges Jubiläum. Und 200 Jahre Berliner Missionswerk, das sind auch 200 Jahre Missionsgeschichte. Die neu konzipierte Ausstellung des Missionswerks, Mission Reflexion, will die eigene Geschichte dekolonisieren und kritisch betrachten. Und da muss ich dich natürlich fragen, wie ist es denn für ein Werk, das Mission sogar im Namen trägt, sich mit der eigenen Geschichte kritisch auseinanderzusetzen?
Ja, das ist ein mühsamer, aber auch schöner Prozess. Die eigene Geschichte ist so hochinteressant. Wir haben ja ein Archiv, das überquillt mit Missionsberichten, Tagebüchern der vielen Missionare und Missionarinnen, die wir ausgesendet haben in der Vergangenheit. Und diesen Schatz etwas zu heben und kritisch zu beleuchten, das ist ein großes Unterfangen, was uns jetzt schon seit einigen Jahren beschäftigt. Und die Ausstellung, die soll jetzt im September fertig sein. Sie ist schon im Aufbau, die Schreiner waren schon da und jetzt fehlen noch so einige Plakate, Dinge, die mit viel Text verbunden sind. Und um die Texte ging es natürlich die ganze Zeit in den letzten Jahren. Welche Texte nehmen wir? Also welche Ideen, Erwartungen, Fragen und auch Auswirkungen brechen sich am Werdegang unserer Mission? Und das im Spiegel der Geschichte.
Also Texte, ich habe mich nämlich schon gefragt, was sind das so für Exponate, die das Berliner Missionswerk in der Ausstellung hat? Also wenn du jetzt sagst Texte, was sind das für Texte?
Also ich muss erstmal nochmal vielleicht vom Werdegang her zeigen. Wir hatten die Ausstellung ja schon vor 12 Jahren ungefähr neu gestaltet zum 190-jährigen Jubiläum der Berliner Mission. Und dann ist uns aufgefallen, und es ist ja auch nochmal ein kritisches Hinterfragen der eigenen Ausstellung nach 10 Jahren ist mehr als angebracht. Und wir haben dann einfach gesehen, die Zeit, das Mindset auch, die Rassismusdebatten, die Debatten über Kolonisierung haben so zugenommen und haben uns alle auch erfasst und durcheinandergewirbelt, dass wir einfach dann nochmal ran müssen. Und dann haben wir erstmal angefangen, Zettel überall hinzukleben, wo die alten Texte, weil die alte Ausstellung war auch sehr textlastig, die nicht mehr stimmen. Und wir ein unangenehmes Gefühl haben, Leute von außen kamen und sagten, das könnte aber so nicht stehen lassen. Und dann haben wir immer mehr Zettel hingeklebt, bis wir dann gesehen haben, nein, eine Umgestaltung der Ausstellung ist einfach nicht möglich, wir müssen sie neu gestalten.
Und was gibt es so für Exponate?
Ja, es ist jetzt so, dass wir versuchen, dem Kontext, in dem die Missionarinnen und Missionare im 1900 ausgereist sind, diesem Kontext gerecht zu werden. Und das hat uns dazu geführt, dass wir einen Zeitstrahl konzipiert haben mit mehr als 40 Tafeln. Da gibt es verschiedene Ordnungen in den Tafeln. Es gibt eine A-Ordnung, da geht es um die übergeordnete Geschichte. Also die beiden Weltkriege, Berliner Konferenz 1884, 85, solche Ereignisse, der sogenannte Boxerkrieg in China, solche Ereignisse. Dann gibt es die Ereignisse, was die eben interkulturell agiert und reagiert haben, sich auf dieses Abenteuer, was es ja für viele war, Handwerksburschen, vor allen Dingen in der Anfangszeit hier in Berlin, die ausgereist sind, die haben sich darauf eingelassen, bis zu heutigen Menschen, die einfach diese Arbeit total gern machen. Und in heutigen Worten würde ich ja sagen, rede ich nicht mehr davon, dass wir Mission treiben, sondern wir knüpfen ein Netzwerk. Wir knüpfen ein weltweites ökumenisches Netzwerk und wir sind in einem, ich möchte es so ausdrücken, in einem unendlichen Gespräch mit den Partnern. Und das zu veranschaulichen, das versuchen wir durch den Zeitstrahl. Dieser Zeitstrahl mündet dann in eine Beschreibung der Partnerkirchen, die wir haben. Wir haben 16 gerade feste Partnerschaften mit Kirchen aus aller Welt. Nicht nur den Kirchen, die zuerst entstanden sind und zu denen in diese Länder wir zuerst gereist sind. Das waren ja erstmal Südafrika, dann China und Tansania, sondern alle Partner. Wir haben viele Partner natürlich auch in Osteuropa. Das ist ja klar, auch von der Lage von Berlin her. Ja, es mündet in diese Partnerkirchen, in eine Beschreibung der Partnerkirchen. Was machen die heute? Was stellt uns heute dar? Und dann haben wir fünf, weil du nach den Objekten fragst, fünf Vitrinen. Und in diesen fünf Vitrinen möchten wir beispielhaft zeigen, wie schwierig der Blick auf diese Objekte ist. Wir haben fünf Objekte aus unserem Archiv ausgesucht. Unser Archiv ist, also wie schon gesagt, sehr textlastig. Es besteht aus Tagebüchern, Aufzeichnungen, Missionsberichten, ja bis zu einzelnen Abrechnungen. Wie viel hat die Ernte 1905 auf dem und dem Baumwollfeld gebracht? Ne? Aber es gibt eben auch Objekte. Die meisten sind Alltagsobjekte. Die kann man heute, wenn ich jetzt über die afrikanischen Länder rede, kann man auf jedem Markt kaufen. Aber es gibt eben auch so einige, wo wir uns nicht so ganz sicher sind, wo sie herkommen. Speere, sogar, muss ich sagen, human remains, also das heißt Dinge, die menschlich sind, die damals mitgenommen wurden. In dem Fall sind es Zöpfe, chinesische Zöpfe. Wir wissen nicht, wo die herkommen und wir haben jetzt da ein Projekt gestartet, um das rauszubekommen, um die Provenienz zu klären. Das ist ja so das Wort dafür.
Moment mal, was bedeutet eigentlich Provenienz? Hintergrundcheck. Provenienz bezeichnet die Herkunft oder Geschichte eines Kunstwerks, Objekts oder Dokuments. Sie beinhaltet Informationen darüber, wer es besessen hat, wo es war und wie es von Hand zu Hand ging, bevor es in eine Sammlung oder ein Museum gelangte. Die Provenienz ist entscheidend, um die Echtheit und den rechtmäßigen Besitz eines Werkes zu überprüfen. Besonders bei historischen Stücken und Antiquitäten hilft die Provenienz, deren Wert zu bestimmen und sicherzustellen, dass sie nicht illegal erworben oder geplündert wurden, wie es etwa während der Kolonialzeit und in Kriegszeiten oft der Fall war. Bei Stücken, deren Provenienz ungeklärt ist, wird daher häufig Provenienzforschung betrieben, um unter anderem zu klären, ob es sich um Beutekunst handelt.
Und da die Provenienz, also die Herkunft der Objekte, vielfach nicht klar ist, haben wir uns entschieden, fünf ganz simple Objekte zu nehmen, die in die Vitrinen zu tun. Die Vitrinen sind halb zugeklappt und man muss sie öffnen. Man muss sich also dem Gegenstand nähern, ihn förmlich entblättern, um dann etwas über ihn zu erfahren. Also ganz konkret, das sind zum Beispiel Löffel, Alltagslöffel. Wo kommen diese Löffel her? Wer hat sich mit denen beschäftigt? Warum wurden die nach Berlin gebracht? Was ist überhaupt unser Blick auf solche Löffel? Wie sehen wir das heute? Das Missionsprojekt war ja im 19. Jahrhundert vor allen Dingen ein Zivilisationsprojekt. Also die Menschen sind ausgereist hier aus Berlin, zum Beispiel ein Schuhmacher hier aus Friedrichshain, der ist ausgereist und war beseelt. Erstmal hatte er eine Berufung erhalten, er wollte den Menschen das Evangelium bringen, aber das war eben nicht alles. Er wollte ihnen auch die Zivilisation bringen. Also ungeheuer das heute klingt, ne? Anderen Menschen die Zivilisation zu bringen, ohne zu wissen, wie die Menschen überhaupt lebten, leben, ohne zu wissen, dass es Riesenkönigreiche in einigen afrikanischen Ländern gab, dass Menschen sich seit Jahrtausenden dort niedergelassen hatten und eine reiche Erinnerungskultur auflegen. Aber die sind halt ganz naiv ausgereist und das Wort, was am meisten gebraucht wurde für diesen Unternehmen im 1900, war eben das Wort Zivilisation.
Wie kam es denn zu dieser Naivität? Das war ja sicherlich ein bestimmter Zeitgeist, der das auch beflügelt hat. Oder wie stelle ich mir das vor? Wieso sind Menschen ausgereist auch mit dieser Idee, dass sie Zivilisation bringen?
Ja, das hat uns hier auch sehr beschäftigt oder beschäftigt uns die Motivation der Menschen. Die kann man sicher nicht über einen Kamm scheren, aber es lässt sich auf jeden Fall sagen, es gibt eine Untersuchung von einem Thorsten Altena, der hat über 160 verschiedene Missionstagebücher gelesen, die Geschichten der Menschen sich angeschaut und hat geschaut, wie lässt sich das vielleicht zusammenfassen. Und es ist wirklich dieser Versuch, anderen Menschen unsere Kultur zu bringen, wir würden heute sagen, überzustülpen. Das ist ein ganz, ganz starkes Motiv, was natürlich auch mit der Kaiserzeit zu tun hat, was mit der Technisierung, Industrialisierung zu tun hat und dann mit diesem Nationalgefühl. Das andere, zweite starke Motiv ist sicher auch die Erweckungsbewegung oder die Erweckungsbewegungen gewesen im 19. oder auch 20. Jahrhundert. Bewegungen, bei denen Menschen schilderten, dass sie unmittelbar vom Heiligen Geist beseelt sind, dass Gott sie herausgerufen hat und dass sie nun eben nach Afrika, ich sage das in Anführungsstriche, Afrika ist ein Riesenkontinent, ne, dass sie dorthin müssen. Und die haben diese Berufung angenommen. Manchen ist es auch richtig schwer gefallen, aber sie haben durch heimgekehrte Missionare, durch die Bibel lesen, haben sie eben gehört und vernommen und es hat ihr Herz berührt, wir müssen das auch machen. Mhm.
Nochmal ganz kurz zurück auf diese Exponate und auf eure Ausstellung, die ihr da konzipiert habt. Es gibt doch ganz sicher auch große Herausforderungen, wenn man so eine Ausstellung konzipiert, beziehungsweise es gibt Stücke, die sind besonders problematisch. Diese Problematik, spart ihr die aus oder findet die auch statt? Und welche Stücke sind es denn, die da aus heutiger Sicht vor allen Dingen besonders problematisch sind?
Also wir versuchen ja exemplarisch an 5 Vitrinen 5 verschiedene Objekte darzustellen, die man aber entblättern muss, denen man sich nähern muss, auch durch Audios, aber auch durch Texte, indem man die an den Vitrinen wirklich runterklappt. Und ein Beispiel kann ich nochmal geben, ich habe die Löffel erwähnt und das Zivilisationsprojekt. Ein zweites Beispiel sind die Trommeln. An den Trommeln macht sich ungeheuer viel fest. Also wir stellen da eine Trommel rein. Auch ihre Provenienz ist nicht so richtig geklärt. Das legen wir natürlich offen. Wir wollen ja offen diskutieren. Wir wollen ja transparent mit unserer Geschichte umgehen. Und für die Missionare, die kamen, war diese Trommel, ich muss es so sagen, Teufelswerkzeug. Es gibt wirklich wunderbare Schilderungen eines Missionars. Der fällt mir da ein, Karl Jauer. Der war Schuhmacher hier in der Nähe der Bartholomäuskirche. Und der schildert, wie der Mond scheint in einer wunderbaren Nacht und er hört von draußen die Trommeln im Dschungel, wie er schreibt. Und der Klang ist ihm furchtbar fremd und er fragt sich und die Seinen, die versammelt sind im Haus, was machen die da bloß? Und dann fangen sie an, christliche Lieder dagegen anzusingen. Das schildert er und einen Teil der Schilderung nehmen wir auf und zeigen wir eben, das kann man dann hören, was er darüber geschrieben hat in seinem Tagebuch. Das ist ein für mich wunderbares Beispiel dafür, wie hier Licht und Dunkel konstruiert wird. Das Dunkle ist außerhalb des Missionshauses, aber im Missionshaus ist das Licht, symbolisch natürlich das Licht Jesu. Wir singen gegen die da draußen an, die Teufelswerk treiben, viel Götterei, was weiß ich. Und wir wollen mit dieser Trommel nichts zu tun haben. Und die Trommeln wurden ja auch dann aus den Gottesdiensten, also die wurden nicht zugelassen, wurden daraus verbannt. Erst als die Kirchen unabhängig wurden, wie zum Beispiel die große evangelische lutherische Kirche in Tansania, wurde das Trommeln wieder eingeführt. Und das ist eben die zweite Perspektive. Wir haben einen Kulturwissenschaftler gefragt aus Iringa im Süden Tansanias, wie er denn das Trommeln sieht und er erzählt dann in einem anderen Audio, dass diese Trommel oder das Trommeln zum Lauf des Lebens gehört. Ganz schlicht, dass sie Menschen bei religiösen, pädagogischen oder festlichen Veranstaltungen begleitet, dass sie Botschaften auch übermittelt. Und wenn die Missionare nun so gegen diese Trommeln ankämpfen, dann kämpfen sie gegen den Lebenslauf, den Lebensvollzug dieser Menschen an. Nicht nur gegen die Musik, sondern gegen das, was das Leben auch zusammenkittet. Und das ist eben die Trommel oder eben diese Botschaft, die mit der Trommel verbunden ist, die Menschen von Kindesbeinen an bis ins Alter begleitet. Da stehen wir gegeneinander.
Konntest du denn deine Erfahrungen als Afrika-Referent auch einbringen oder dich auch persönlich in diesen Prozess der Neukonzipierung einbringen?
Ja, den Prozess hat eine Kollegin von mir, die hier für den Gemeindedienst verantwortlich ist, also für das Museum, was wir hatten. Wir nennen es jetzt besser Ausstellung, weil es eben ein Raum nur ist, ein großer Raum. Diese Kollegin von mir, Maike Wächter und ich, wir haben diesen Prozess initiiert und vorangetrieben. Wir sind also im Grunde die Projektleiter dabei gewesen. Und mich hat das selber sehr beschäftigt, weil ich ja durch meine Reisen zu den verschiedenen lutherischen Kirchen auf dem afrikanischen Kontinent, zu denen wir halt historisch Kontakt haben, auf diesen Reisen ja diese Auseinandersetzung bei fast jedem Gespräch erlebe. Also mit welcher Haltung trete ich auf? Ne? Ich bin ja nicht der Patriarch wie im 19. Jahrhundert, der Herr Wangemann, Direktor hier, der eben dann in den Süden kam und allen gesagt hat, wo es lang geht, sondern ich bin Gast dort und ich versuche eben dieses Gespräch mit den Partnern aufrechtzuerhalten, weil sich eben meiner Meinung nach Ökumene eben nicht hier nur in Berlin abspielt, sondern weltweit ist und der Ernstfall des Glaubens ist. Also ohne Ökumene, finde ich, sind wir verloren. Das ist das, was uns ausmacht, eben dieser Dialog mit unseren Geschwistern in der ganzen Welt. Und diese Erfahrungen, auch die Netzwerke, die ich geknüpft habe, die kann ich natürlich oder konnte ich einbringen in diesen Prozess. Also einfach, um es nochmal anders zu sagen, wir haben 5 Jahre, meine Familie und ich, in Westafrika, in Ghana gelebt und da haben wir diesen Perspektivwechsel einfach auch mitbekommen. Und unser eurozentrischer Blick ist verblüffend simpel und zu einfach, wenn man sich einmal mit Partnern irgendwo auf der Welt unterhält und ihre Sicht mitbekommt. Also anders gesagt, der Fokus auf die Partnerkirchen, dass auch der Zeitstrahl sozusagen in der Darstellung der Partnerkirchen mündet. Das ist das Herz unserer Arbeit.
Und werden denn solche deutschen Dekolonisierungsprozesse auf dem afrikanischen Kontinent wahrgenommen?
Ja, wenn ich Gäste habe, ich bleibe nochmal bei Tansania und die kommen nach Berlin, dann fragen die, wo steht eigentlich unser Dinosaurier? Und dann gehen wir ins Naturkundemuseum und schauen uns den an. Warum ist der eigentlich bei euch? Also das wird auf jeden Fall wahrgenommen. Auf dieser gesellschaftskritischen Ebene, in der Missionsarbeit auch, wie gehen wir denn heute miteinander um? Wir reden ja von Partnerschaften und was beinhaltet eigentlich so eine Partnerschaft? Ist das ein Förderhilfsverein, um den Menschen Gutes zu tun, was ja auch oft geschieht? Oder geht es darüber hinaus und ist eine Beziehung, bei der man sich auch gegenseitig herausfordert, gegenseitig auch kritisieren darf, Freud und Leid auch miteinander teilt und einfach voneinander weiß? How is your life? Das ist eine ganz wesentliche Frage. Und der alte Impetus, als Patriarch aufzutreten, der ist eben vorbei. Und wir müssen uns neu erfinden. Und das ist ein sehr schwieriger Prozess inmitten allen Rassismus, den es gibt und der uns natürlich auch als Werk betrifft, der die ganze Landeskirche betrifft. Müssen wir uns fragen, was ist unsere Rolle heute? Wie gehen wir mit den Partnern um? Und die Partner fordern uns auch ganz toll heraus und nehmen uns da ernst. Ich denke, dass das Thema Dekolonisierung eher unser Thema sogar ist, als das Thema der Partner. Aber dazu haben wir ja auch ein Recht. Aber ich muss noch mal ein anderes Beispiel geben. Ich bin mit einem Bischof aus dem südlichen Tansania, Bischof Mtenshi, dort in den Highlands herumspaziert und er deutete auf einen Hügel und sagte, dort während des Machi-Machi-Krieges sind unsere Vorfahren dahin geflüchtet. Der Machi-Machi-Krieg war ein ganz furchtbarer Krieg, den die deutschen Schutzmächte, sogenannten Schutzmächte, angezettelt hatten und die Menschen haben sich über Jahre gewehrt gegen die Kopfsteuer und es sind über 300.000 Menschen dabei umgekommen, schätzt man heute. Die Erde wurde verbrannt.
Wenn ihr noch mehr über den Machi-Machi-Krieg erfahren wollt, hört euch gerne auch die Zeit für Mission-Folge zum Thema an. Den Link packe ich euch in die Shownotes.
Ja, und er sagt mir, da sind unsere Vorfahren hin. Und dann haben wir überlegt, was machen wir damit, also mit dieser Information, und sind dann darauf gekommen, einen Jugendaustausch zu organisieren zwischen Jugendlichen aus seiner Diözese und Jugendlichen aus Berlin. Und Leipzig haben wir dann ins Boot genommen, das Leipziger Missionswerk. Und so sind jetzt 10 Jugendliche vor ein paar Monaten nach Tansania geflogen und haben sich dort mit den Jugendlichen getroffen und über die Themen Kolonialismus und Klimawandel geredet. Und diese 10 Jugendlichen, die sie empfangen haben, die kommen jetzt zu uns im September, auch anlässlich unseres großen unserer Feier, 200-Jahr-Feier, und ja, werden diese Themen dann auch hier durchsprechen. Und die Frage ist, wie können wir gemeinsam gegen den Klimawandel vorgehen und wie können wir natürlich auch die Wunden heilen, die uns beide betreffen auf den verschiedenen Seiten, die der Kolonialismus geschlagen hat.
Oft wird ja auch Kolonisierung und Mission immer so ein bisschen als zwei Seiten einer Medaille oder manchmal auch der gleichen Medaille, gleiche Seite, gleiche Medaille bezeichnet. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Mission und Kolonialismus?
Also es ist eben ein Verhältnis. Ich würde sie nicht gleichsetzen. Es gab natürlich auch Kolonialmission, aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist so eine Art Verschränkung. Man nennt das auf Englisch Entanglement, also eine Verstrickung zwischen Mission und Kolonialismus. Die Missionare sind, musst du dir vorstellen, mit ihren Familien in einen völlig fremden Kontext gekommen, in eine fremde Gesellschaft. Sie mussten sich dort orientieren. In manchen Gesellschaften mussten sie Land kaufen und dann saßen sie mitten in den Konflikten. Dann kamen die deutschen sogenannten Schutztruppen vorbei, die zum Teil bei ihnen dann in der Missionsstation Rast machten. Oder sie erlebten eben wie bei dem Maji-Maji-Krieg in Tansania, dass es um sie herum viele Tote und Verletzte gab durch die Kämpfe. Und in einer Missionsstation Jacobi im südlichen Tansania haben die Missionare sich selber mit Gewehren verteidigt gegen die Menschen, die eben ungeheuer betroffen und erbost waren über diese Regulierungen, die die deutsche Armee dort brachte, ne? Und die ihnen das Leben raubte. Und sie haben hier später vom Kaiser, diese Missionare, einige Berliner Missionare, einen Orden bekommen. Auf der anderen Seite sind die Menschen dann in diesen Gebieten herumgeritten. Da gibt es ein Zeugnis eines Missionars und er beschreibt, wie ihm die Tränen kommen, weil die Menschen verwundet sind. Und er fängt an, sie zu verarzten. Und er sieht eine Statue irgendwo stehen mit den Kolonialherren und sagt, ach, das kann nicht sein, das ist ja furchtbar, dieses Ding. Also sie saßen zwischen den Stühlen, die Missionare. Es war ihnen schon bewusst, was sie taten. Ich würde nicht sagen, sie sind Kinder ihrer Zeit, die waren erwachsen. Die wussten, was sie taten. Es gab im deutschen Parlament hier durchaus Diskussionen, gerade von der damaligen Sozialistischen Partei, August Bebel und andere, die das missionarische Abenteuer der Deutschen sehr in Frage gestellt haben.
Okay, wer war noch gleich August Bebel? Kurzer Hintergrundcheck. Hintergrundcheck. Ferdinand August Bebel lebte von 1840 bis 1913. Er war ein führender sozialistischer Politiker und Mitbegründer der deutschen Sozialdemokratie. Er setzte sich als Führungsperson der SPD massiv gegen die imperialistische Politik des Deutschen Reiches ein. So prangerte Bebel im Reichstag wiederholt Menschenrechtsverletzungen und die Brutalität der Kolonialbeamten in den deutschen Kolonien an. Außerdem lehnte er unter anderem die brutalen Methoden ab, mit denen in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, ein Aufstand niedergeschlagen wurde, der heute als Völkermord an den Herero und Nama bekannt ist.
Andererseits waren sie in ihrer Blase, waren dort und waren eben mittendrin. Manche von ihnen haben natürlich auch die Einheimischen verteidigt. Sie haben sie versteckt, sie haben sie, wie ich sagte, verarztet, aber sie haben sie auch schuldig gemacht. Deswegen denke ich, gibt es einfach eine Verstrickung, so wie jeder Zeitgenosse und jede Zeitgenossin einfach Teil der Geschichte ist, die eben stattfindet und sich dazu verhalten muss. Und da gibt es oft keinen neutralen Standpunkt.
Gibt es in afrikanischen Kontexten auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff Mission, wie wir das ja hier jetzt gerade haben? Oder wie wird dann Mission außerhalb von Deutschland bewertet?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie nehmen wir heute eigentlich Mission wahr? Also bei uns ist der Begriff ja, wenn Sie das irgendwo in der Kneipe sagen, ich arbeite im Missionswerk, dann sagen die Leute, hoch, was machst du? Und also das hat, würde man auf Schwäbisch sagen, Geschmäckle, ne? Mission, was soll das sein heute? Die Partner, unsere Partnerkirchen, aber treiben selber aktiv Mission in einem großen Stil. Also wir sind auch in einer Partnerschaft mit der großen Mekane-Jesu-Kirche in Äthiopien und dort wird Mission getrieben, nicht nur in Äthiopien, sondern auch in den anliegenden afrikanischen Ländern. Und die Menschen sagen, das ist unsere DNA. Also wir sind einfach eine missionarische Kirche, das macht uns aus. Und das inmitten, muss man in Äthiopien sagen, inmitten eines Bürgerkrieges und in vielen dieser, sage ich mal, Landeskirchen, Synods heißen die dort, herrscht bittere Armut, auch durch den Krieg. Leute können ihre Felder nicht mehr bestellen, überliegen Minen, sie kommen zwischen die Fronten der Armeen und dennoch senden sie Missionare nach Kenia. Und ich frage dann, wie könnt ihr das denn machen? Ihr habt doch hier selber einen Computer im Head Office. Ja, das ist unsere Bestimmung. Also ohne diese Missionierung gibt es uns nicht. Und so werden sogar auch, und das finde ich mehr als problematisch, problematisch Menschen der orthodoxen Kirche missioniert und natürlich auch Muslime. Und da haben wir eine ganz andere Auffassung heute von Mission. Mission ist für uns hier im Missionswerk Dialog, das Aufeinanderhören, der Respekt voreinander. Aber natürlich wollen wir nach wie vor auch dieses Evangelium als Zeugnis weitergeben, aber eben auf eine sehr behutsame Weise durch den Dialog, indem wir in manchen Ländern Wasserprojekte unterstützen oder Kinderheime, bei denen Kinder sind, die in ihren Familien vernachlässigt wurden oder viel Gewalt erfahren haben. Das machen wir auch, aber nur eben, um eben zu sagen, dass die Liebe Christi eben überall ist, nicht wahr? Und nicht, um Menschen jetzt zu überzeugen, die vielleicht einfach einem anderen Glauben anhängen und zufrieden sind, so wie sie leben. Und das wollen wir ja überhaupt nicht stören oder zerstören. Und das ist eben was anderes als das Zivilisationsprojekt im 19. oder frühen 20. Jahrhundert.
Also der Missionsbegriff ist ganz klar im Wandel.
Er ist bei uns total im Wandel, auch durch den Ökumenischen Rat der Kirchen. Seit den 1960er Jahren, als die afrikanischen Länder unabhängig wurden, wurden spätestens dann auch die Kirchen unabhängig.
Der Ökumenische Rat der Kirchen, kurz ÖRK oder auch Weltkirchenrat, ist eine weltweite Gemeinschaft von 352 Mitgliedskirchen. Den Link für noch mehr Infos packe ich euch in die Shownotes.
Sind mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in diesen Ökumenischen Rat gegangen und haben dazu geführt, dass der Missionsbegriff sich völlig geändert hat, dass es eben nicht mehr ist, dass jemand von Berlin nach Makete im Süden Tansanias geht, sondern dass wir überall auf der Welt an jedem Ort im Grunde gefordert sind, Zeugnis zu geben von der Liebe Christi. Dadurch hat sich die Perspektive völlig verändert. Das, was man in der Entwicklungspolitik erst in den letzten Jahren gemacht hat, dass man gesagt hat, Entwicklungszusammenarbeit geschieht ja nicht nur hier vom Norden in den Süden, sondern wir sind überall auf der Welt gefordert, unsere Länder zu entwickeln. Und das betrifft Berlin genauso wie Dar es Salaam. Auch da ein totaler Perspektivwechsel.
Und was bedeutet denn der Begriff Mission persönlich für dich?
Für mich persönlich bedeutet der Begriff Mission Zeugnis geben, Hoffnung haben in dieser Welt. Also die Hoffnung nicht aufgeben, oft angesichts der Kriege, die ja auch immer näher rücken, und diese Hoffnung nicht aufzugeben, immer zu sehen, dass es eine Tür gibt, die ein Spalt offen ist, durch die ich schreiten kann. Und das mit den Partnern zu teilen, das ist für mich heute Mission. Also Zeugnis von der Hoffnung geben, die in mir ist, die in uns ist und die uns auch als weltweites ökumenisches Netzwerk begleitet.
Und was würdest du sagen, ist deine persönliche Mission?
Meine persönliche Mission? Also ich liebe meinen Beruf als Afrika-Referent und für mich bedeutet das einfach, immer im Gespräch zu sein mit den Partnern. Das, was ich vorhin sagte, wie geht's euch denn? Diese Frage zu stellen und sie zu begleiten, so wie sie mich begleiten. Und das ist eine ganz beglückende Erfahrung, diese Beziehung zu pflegen, anderen auch diesen Austausch an Beziehungen zu ermöglichen und dazu beizutragen, dass sich Menschen aus aller Welt begegnen können. Das ist vielleicht so meine Mission.
Ganz lieben Dank, Martin, dass du dir heute Zeit für Mission genommen hast. Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission.